Heute hören wir die letzte Predigt in der Serie «Geheimnis gesunder Beziehungen». Es geht um die letzte Sache, die hier aufgeschrieben ist, in der Aufzählung im Galater 5. Wachstum, das können wir nicht selber machen. Wachstum, das ist eigentlich gegen Gott. Wir können nur optimale Bedingungen zur Verfügung stellen, dass eine Pflanze oder ein Baum oder ein Blümchen sich entwickeln kann, gross werden. Es braucht gutes Substrat, es braucht vielleicht ein bisschen Dünger, aber vor allem braucht es auch Platz. Wenn wir die Sachen, wenn wir den Salat nach zusammensetzen, dann gibt es nichts Schönes, dann gibt es nur so ein Gagger. Und so ist es auch im übertragenen Sinn mit den Eigenschaften, die im Galater aufgezählt sind, mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Geduld, mit Güte. Ich denke, Gott selber hat die Sachen in uns eingepflanzt. Das haben wir. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie wir die Sachen pflegen, dass wir die richtigen Bedingungen anbieten, dass es wachsen kann. Aber vor allem, dass wir genug Platz geben, dem Geist von Gott und ihn wirken. In dieser Predigt von heute kommt eben die letzte Aufzählung. Es geht um Selbstbeherrschung oder Selbstkontrolle. Mir tut es ein bisschen streng. Und ich bin sehr gespannt, was der Stefan da dazu sieht. Ich werde noch kurz beten. Ja, Jesus, rüst du den Stefan jetzt aus mit dir, mit deiner Fülle. Ja, red durch ihn zu uns. Ja, wir wollen aber unser Herz parat machen. Mach das parat, dass wir verstehen können, was du zu sagen hast. Ja, wir wollen auf dich hören, Herr. Amen.
Guten Morgen. Mich hat es auch ein bisschen streng durch das Thema. Ich habe es auch nicht selber ausgewählt, das ist mir auferlegt worden, aber ich nehme es natürlich gern auf. Also es ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsthema, aber es ist sicher ein wichtiges Thema, wo uns alle angeht und wo uns betrifft. Also das Thema Selbstkontrolle gibt es eigentlich ein englisches Wort, das allen sehr gut bekannt ist. Vermutlich, wenn ihr den ABBA-Song Self-Control hat. Ist euch all wegen Begriff vielleicht. Also das ist ein Wort, das eigentlich in unserer Gesellschaft ziemlich modern ist. Selbstkontrolle. Und auch immer wieder ausgerufen wird. Ich möchte heute mit euch einen Weg gehen. Ihr findet ihn auch in dem Predigtflyer, den ich gemacht habe. Ich gehe nicht ganz genau dem nach, wie es dort ist. Wir müssen vielleicht ein bisschen gumpen. Aber das zeigen beide Seiten. Also das ist systematisch aufgebaut. Ich fange an mit dem Bild. David verliert Kontrolle. Der David schickt sein Heer in die Schlacht. Er selber bleibt gemütlich zuhause in seinem Palast, schaut über Jerusalem, über die Gegend, den schönen Regenbogen. Eines Nachmittags abends steht er auf von seinem gemütlichen Sofa, geht auf seine grosse Dachterrasse. Er hat den höchsten Palast, den höchsten Ort im ganzen Städtli, schaut oben runter und sieht da die hübsche Bathseba, wie sie gerade am Baden ist. Sein Blick schaut sehnsüchtig umher. Er bleibt stehen, schaut ein bisschen genauer. Und durch unsere Hilfsmittel hat es noch nicht so gegeben, wie Fernrohr oder Feldstecher. Darum ruft er seinen Diener und sagt, wer ist das dort unten, wo dort am Baden ist? Der Diener sagt, das ist die Frau vom Uriah, Bathseba. Die Frau geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Spätestens jetzt verliert er Kontrolle. Er lässt sie holen und schläft mit ihr. So kurz steht sie in der Bibel. Ein paar Tage später, ich weiss nicht, vielleicht eine Woche, 14 Tage, Der Placebo wird immer wieder ein bisschen schlecht. Ihr wisst, was das bedeutet. Sie ist schwanger. Ihre Leist läuft heiß und kalt der Rücken darab. Denn sie hat gewusst, auf eine außereheliche Beziehung steht Todesstrafe in ihrem Volk. Steinigung. Und ihren Mann war schon ein paar Wochen, ein paar Monate an der Front gewesen. Also irgendetwas, wenn sie in diesem Monat schwanger worden ist, so dumm sind die Leute nicht gewesen. Ja, haben sie können rechnen. Wie lange es das geht. Das hat Zoff gegeben. Darum hat sie am David gemeldet, du, da ist etwas unterwegs. Und mein Mann war nicht zu Hause gewesen, das weisst du auch. Und du weisst auch, wer der Vater ist. Das betrifft dich genau gleich wie mich. Wenn das auskommt, hast du noch die grösseren Probleme als ich, dann für dich gilt die gleiche Strafe wie für mich. Und das kommt aus. Das Städtchen ist nicht so gross. Es war übrigens nicht viel grösser als Langnau heute. Jerusalem zu seiner Zeit. Da hat man gewusst, was der König tut und was er eben nicht tut. Der David schmiedet den Plan und sagt, lasst mir den Uriah kommen. Er hat ihn herzlich begrüßt und gesagt, ja schön, dass du da bist. Wie geht's an der Front? Eigentlich ist es nicht wirklich um die Front gegangen, sondern der David hat ihm auch ein bisschen gut eingeschenkt und gesagt, mach dir eine schöne Nacht bei deiner Frau, du hast es verdient. Der Uriah ist aber ein sehr seriöser Mann. Mit dem hat jetzt der David nicht wirklich gerechnet. Der Uriah sagt, du, meine Kollegen sind seit Monaten, seit Wochen an der Front. Ich mache mir sicher jetzt nicht ein schönes Leben mit meiner Frau zu Hause. Ich übernachte mit deinen Knechten im Hof. Das war sehr peinlich für den David. Er hat es zwei Übungen probiert, aber es hat nicht klappen. Der Uriah ist nicht heim. Der David hat zu anderen Massnahmen gegriffen und hat einen Brief mitgegeben, wo eine Botschaft an den Hauptmann gestanden ist. Er soll den Uriah dort in die Schlacht schicken, wo sie am härtesten toben, sprich ab Front. Dort ist dann Uriah tatsächlich gestorben. Der David hat seine Bathseba geheiratet. Sie hat ein Kind bekommen, wo leider dann gestorben ist. Der David hat total Kontrolle verloren. Die Geschichte hat ihn zum Mörder gemacht. Später ist alles rausgekommen. Psalm 51 ist sein Bußgebet. Der David hat durch den Ehebruch total Kontrolle verloren. Über sich, über seine Familie, wenn man die Geschichte weiterlässt. Und letztendlich über sein Reich. Einer von seinen Söhnen hat einen Aufstand gemacht gegen ihn. Alles ist ihm genommen worden. Der Auslöser ist die Geschichte, wo er Kontrolle verloren hat. Buß und Umkehr haben zwar einiges wieder gut gemacht, aber es ist ein Chaos in seiner Familie geblieben. Es gibt Geschichten, die können wir nicht mehr umkehren. Die können wir nicht mehr rückgängig machen. Mit aller Buß und auch der Vergebung von Gott, die ihm zugesprochen worden ist. Der Paulus warnt uns im Galaterbrief, in dem Text, wo wir eben miteinander dran sind, im Kontext, vor einem Leben nach dem Lustprinzip, wie man heute so schön sagt. Er zählt auf, welche Früchte man erntet, wenn man gedankenlos unserer Lust oder unserem Trieb folgt. Da steht, offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, die da sind. Saufen, Fressen, Hemmungslosigkeit, Ehebruch, Unzucht, Hader, Mord, Eifersucht, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Scheidung, Feindschaft, Schamanismus, Okkultismus und Mord. Ich habe es ein bisschen anders angeordnet, dass es eben mit dem Mord aufhört. Aber das ist etwa so der Weg, wo der David gegangen ist. Davon kann ich euch voraussagen, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Der Paulus ist ziemlich klar. Und ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte und noch ein paar andere, die es in der Bibel gibt, ihm im Kopf sind, wo er diesen Satz geschrieben hat. Es gibt noch ein paar krassere Geschichten als die, die ich euch jetzt erzählt habe. Wir sind Menschen, wir aber sind Menschen, die nicht von unseren Trieb beherrscht werden. Oder von unserer Lust. Wir sind Menschen, die unser Leben bewusst unter die Leitung vom Heiligen Geist gestellt haben. Der Geist Gottes gibt uns Kraft, anders zu leben. Nicht mehr der Bauch, das Bauchgefühl ist unser Gott, sondern Jesus Christus ist unser Herr. Wir haben uns bewusst für ein Leben unter seiner Herrschaft entschieden, weil wir merken, dass das gut ist, dass das segensreich und hilfreich ist. Eine Beziehung, die nur von dem Trieb gelenkt ist, sagt uns der Vers, macht uns letztendlich kaputt und macht auch Beziehungen kaputt. Wenn wir uns von unserer Lust leiten lassen, schadet das nicht nur unserer Beziehung zu Gott, sondern eben auch zu den Mitmenschen. Ohne die Leitung vom Geist verlieren wir Kontrolle über unser Leben. Wir werden zu Sklaven von der Sünde oder Herr oder von unseren Trieb. Wir werden zu wilden Tieren. Das ist übrigens Kontext auch vom Galaterbrief. Paulus braucht den Begriff Tier. Wir sollen aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig auffressen, sagt er da im Galaterbrief, wenn wir von unseren Trieb uns nur noch steuern lassen. Er sagt, wir erntet, was wir sehen, am Abschluss von dem Kapitel. Wir sind jetzt mitten in der Erntezeit. Die Felder sind wunderschön, viele sind schon abgeerntet. In den Garten haben wir vielleicht noch etwas. Bei uns steht noch Topinambur. Am Frühling haben wir das gesetzt und gewartet. Ich weiss nicht, wie das schmeckt, ich habe das noch nie gegessen. Vielleicht haben das einige schon gehabt. Aber das Pflänzli ist unglaublich gewachsen. Aus so einem kleinen Knölleli ist da 4 Meter hohe Pflanze aufgeschossen. Also so, dass man den Nachbarn nicht mehr sieht. Was man pflanzt, das wächst. Das kommt. Darauf, wo man pflanzt, das geht auf. Ich bin dann gespannt, was für Knollen da im Boden sind und wie die schmecken. Der Kürbis nebenan hat keine Chance gehabt. Der ist gerade ausgestorben. Also das muss eine ganz verrückte Pflanze sein. Der Paulus sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn wir auf Fleisch setzen oder säen, wird vom Fleisch vom Verderben ernten. Wenn wir auf den Geist setzen, wird vom Geist Leben ernten. Wir sind Menschen, die auf den Geist setzen und nicht aufs Fleisch. Wir sind Menschen, die ganz bewusst auf den Heiligen Geist setzen. Wir haben unser Leben bewusst der Leitung vom Heiligen Geist anvertraut. Wir haben es sogar als Gemeinde in unser Leitbild hineingeschrieben. Dort steht, wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten. Das gilt für die einzelne Person, da gehe ich jetzt einmal davon aus, aber auch für uns als Gemeinschaft, alle, die da sind und auch alle, die nicht da können sein. Menschen, die auf den Geist vertrauen, werden auf den Geist geleitet. Nur Geist ist ja so ein bisschen diffus, er weht, wo er will. Was ist denn schon Geist? Wie können wir denn den greifbar machen? Ist denn der nicht einfach ein bisschen überall? Und vielleicht hat er ihn jetzt gerade nicht, vielleicht ist er gerade da. Und dann, wenn er braucht, dann spüren wir ihn nicht. Geist ist etwas Fassbares, etwas Greifbares. Der Geist hat sich für uns fassbar gemacht. Er ist nicht nur fassbar, aber er lässt sich fassen. So wie Gott in Jesus Mensch geworden ist, ist der Geist im Wort Gottes fassbar geworden für uns. Begreifbar. Man kann es anlangen, man kann es lesen, man kann es anschauen. Man kann es unter das Kopfkissen legen oder aufschlagen und lesen. Der Geist ist es, der lebendig macht, sagt Jesus. Fleisch nützt nichts, Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Jesus sagt, die Worte, und wir haben seine Worte, zum Beispiel Bergpredigt, sind Geist und sind Leben. Sie sind zum Nachdenken, zum Aufnehmen in unser Herz, vielleicht auch sogar zum auswendig Lernen, aber noch besser zum mitten im Alltag in Praktizieren. Der Geist kommt in Form vom Wort Gottes zu uns, in Form vom Wort, auch im Wort von der Predigt. In der Apostelgeschichte lesen wir, wo der Petrus predigt hat, jeder, der das Wort hörte, empfing Heiligen Geist. Jesus ist das lebendige Wort. Als sie das Wort von Jesus gehört haben, ist der Geist in ihres Herz hineingekommen. Der Geist hat sie lebendig gemacht. Das Wort ist präsent und gegenwärtig. Geist wird durch Wort, nicht nur durch Wort, aber primär durch das Wort Gottes transportiert und steht uns im Wort auch zur Verfügung. Wenn wir mit dem Wort unterwegs sind, haben wir schon ganz viel zu tun. Es gibt noch andere Formen, wie der Geist wirkt. Vielleicht da an anderer Stelle mal mehr. Indem wir auf Jesu Wort hören, wirkt der Heilige Geist in unserem Leben. Und er verändert uns. Menschen, die auf den Geist setzen, wissen das in ihrem Herz. Sie werden innerlich bewegt und verändert, erneuert. Mit dem Geist unterwegs sein, bedeutet, dass es innerliches Ringen angefangen hat. Wir suchen den inneren Weg, um ein Ja zu finden zu dem, was Gott sagt. Wir sagen nicht einfach zu allem Ja. Auch wenn wir uns bekehrt haben, wissen wir vielleicht so, um ein Ringen zu dem Ja zu Gott. Und das bleibt das Ja zu Gott. Menschen wie wir, die auf den Geist setzen, bringen Früchte vom Geist. Wir bringen sie hervor. Wer auf den Geist setzt, kann mit der Zeit, meistens geht es nicht ganz so schnell, auch die Früchte vom Geist ernten. Sie wachsen auf dem Boden vom Wort Gottes. Da, wo wir regelmäßig uns mit der Bibel beschäftigen, uns auseinandersetzen, da wachsen die Früchte vom Geist auch langsam. Früchte. Eine von diesen Früchten ist Selbstkontrolle. In euren Bibelübersetzungen heisst es auch Selbstbeherrschung. Ältere Übersetzungen brauchen das Wort Festigkeit, Beständigkeit, Enthaltsamkeit oder noch stärker sexuell gefärbt Keuschheit. Vielleicht ist das eine von den eher älteren Übersetzungen. Man hat das immer ein bisschen probiert abzuschwächen. Ein Beispiel aus meiner Geschichte. Wie habe ich erlebt, dass der Geist Gottes mir Kraft gegeben hat? Und zwar genau in dem Bereich von der Sexualität, wo eigentlich in dem Begriff auch drin ist und in dieser ganzen Aufzählung. Ich habe erlebt, wie mir Gott Kraft gegeben hat, mich selber zu beherrschen. Bevor ich mein Leben unter die Herrschaft von Gott gestellt habe, bin ich meinen Trieb gefolgt. Im Sportclub hat mich eine ältere Frau angelacht. Und dann habe ich zwei, drei Nächte mit ihr verbracht. Und bin verliebt gewesen, todverliebt. Aber das hat natürlich überhaupt nichts gegeben. Das war ja nicht möglich gewesen. Aber innerlich ist etwas mir zerbrochen, aufgebrochen. Und als ich dann zum Glauben gekommen bin, habe ich gemerkt, dass ich da meiner Lust, meinem Trieb und nicht dem Willen Gottes gefolgt bin. Ich kann Buße tun, ich kann mir das nicht mehr vergessen machen. Das ist ein Teil von meinem Leben. Aber ich habe gemerkt, dass das nicht richtig war und nicht gut war. Dann habe ich mich mit der Erika verliebt. Da ist sie, junge, hübsche Frau, hat 20. Ich bin 23. Das ist der Tag unserer Verlobung. Da waren wir schon 2 Jahre befreundet. Und nachher waren wir noch 2 Jahre verlobt. Und so eine junge, hübsche Frau, 2 Jahre nicht anlangen, da braucht mega viel Kraft. Das könnt ihr euch vorstellen. Gott hat uns die Kraft gegeben. aus dem Wort Gottes. Wie das dort mal gegangen ist, kann ich euch auch nicht sagen. Aber das war das Wirken und Gnade von Gott. Derika und ich sind den Weg gegangen. Und wir können sagen, wenn wir zurückschauen, wir sind dadurch gesegnet worden. Unsere Beziehung ist gesegnet worden. Und das hilft mir auch jetzt, wenn sie nicht jede Nacht da ist. Das gibt mir auch heute Kraft. Der Geist gibt mir auch heute Kraft. Die Kraft, die wir brauchen, kommt aus dem Wort Gottes. Was bedeutet fleischlich leben? Gell, heute redet man ja viel von vegan leben. Also ich bekenne mich, ich bin eher ein fleischlicher Mensch. Also ich esse auch Fleisch. Aber beim Wort fleischlich leben geht es eigentlich nicht unbedingt nur ums Fleisch essen oder nicht Fleisch essen. Wobei das vermutlich mal auch jemand so in die Richtung einordnen könnte. Fleischlich leben bedeutet da in der Zeit vom 1. Jahrhundert, ist das ein frommes Wort, das man dann gebraucht hat, das wir in unserem Alltag eigentlich nicht mehr brauchen. Und eben, wie ihr gemerkt habt, sehr, sehr missverständlich ist. Fleischlich leben bedeutet eben, sich mehr von der Lust und von der Trieb steuern lassen. Von den Hormonen lenken lassen. Und ein bisschen weniger vom Verstand oder eben vom Geist. Wobei Geist mehr ist als nur der Verstand. Zur Zeit von Jesus und auch, wo der Paulus das schreibt, als Hebräer, ist er davon ausgegangen, dass der Mensch aus zwei Teilen besteht, nämlich aus Leib und Geist. Wir denken, dass der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht. Sie aber haben gedacht, dass der Mensch aus Leib und Geist zusammen eine Seele wird. Also Leib und Geist zusammen macht die Seele aus. Ohne Geist ist man kein ganzer Mensch und ohne Leib ist man auch kein ganzer Mensch. Und da gehen wir auch davon aus, dass wir in der Auferstehung wieder Leib und Geist zusammen haben und wir in der Auferstehung auch ganze Menschen sind. Mit allen Gefühlen und Emotionen, mit allem Hunger und Durst und allem Schönen, was dazugehört. Der Mensch besteht aus Fleisch und Geist. Und der Paulus geht davon aus, dass es zwei Möglichkeiten gibt, die Seele regieren. Entweder regiert das Fleisch, also der Leib, der Körper, der biologische Körper, oder es regiert der Geist, der Verstand, das Rationale, das Wissen. Oder eben der Geist, der von Gott in unser Herz hineingekommen ist, über sein Wort. Fleischliche leben mehr nach dem Trieb, lassen sich von den Hormonen steuern, so wie der David und Bathsheba. Oder eben mehr der David. Was der Anteil ist von der Bathsheba, wissen wir nicht so genau. Und Fleischliche oder Geistliche lassen sich mehr vom Wort Gottes leiten. Die Frucht vom Geist ist die Selbstkontrolle. Menschen, die sich unter die Herrschaft vom Geist stellen, ernten die Früchte vom Geist. Selbstkontrolle, Selbstbeherrschung. Der Geist gibt uns die Freiheit, ganz uns selber zu sein. Der Geist macht uns nicht zu neuen Sklaven. Wir haben weiterhin Freiheit und das ist genau das Geschenk vom Heiligen Geist. Er macht uns nicht abhängig, sondern er gibt uns einen Freiraum, wo wir uns drin verantworten müssen. Er vertraut uns Kontrolle über uns selber an. Er gibt uns die Herrschaft über uns. Gott macht uns nicht zu Sklaven, zu Marionetten, die ein bisschen mit uns spielt, sondern Gott gibt uns einen Freiraum. Er ermächtigt uns aber, uns selber zu kontrollieren. Er gibt uns Freiheit. Wir sind nicht mehr zwanghaft wie Tier und müssen diesem Instinkt folgen. Der Geist Gottes gibt uns die Vollmacht, unsere Trieb zu kontrollieren. Trieb, Lust, Sucht sind nicht weg, aber wir müssen ihnen nicht mehr gehorchen, sondern wir haben viel Freiheit bekommen. Der Geist macht uns wirklich frei. Der Geist Gottes gibt uns einen Freiraum. Er macht uns ganz frei. Wer auf den Geist Gottes setzt, kommt zunehmend Kontrolle über sein Leben und den Herrschaftsbereich in seinem Leben. Es geht weniger um den kurzen Moment vom Glück, den Kick, Es geht mehr um die wachsende Einheit mit Jesus Christus. Darin finden wir Quellen von unserer Freude. Das Gegenbeispiel, das wunderbare Gegenbeispiel zum David und der Bathseba, sind die zwei. Es sind die gleichen zwei. Vorhin habe ich einfach das Bild umgekehrt. Aber das Bild ist anders aufgestellt, ihr merkt es. Das Bild hat eine andere Bedeutung. Geschichte ist eine andere Geschichte, sie fängt aber etwa ähnlich an. Das Gegenbild ist der Josef und seine Frau Potiphar. Josef und die Frau von Potiphar, Entschuldigung, nicht, dass es Missverständnis gibt. He? Frau Potiphar ist die Frau von einem hohen ägyptischen Beamten gewesen. Ich gehe davon aus, dass alle diese Geschichte kennen, ich erzähle sie gleich kurz. Der Beamte hat am Josef alles anvertraut, der hat sich um nichts mehr gekümmert. Er hat ihm aber gesagt, meine Frau ist tabu für dich. Die Ehe ist heilig. Mit meiner Frau hast du nichts zu arbeiten. Er hat aber gewusst, was seine Frau treibt. Oder hat es wenigstens vermutet. Der Josef, junger, knackiger Mann, 20, 25, wenn man es nachrechnet, bester Saft, volle Muskeln allweg, ein bisschen ein Bärtchen, goldiges Gesicht, wie die Ägypter haben. Der hat natürlich der Frau Potiphar gefallen. Ihren alten, fetten Knacker hat er nicht mehr gepasst. Der hat vermutlich ein bisschen zu viel gegessen. Er hat sich ein bisschen zu gut leben lassen und ein bisschen fleischlich gelebt, der Herr Potiphar. Vor allem hätte sie jetzt lieber wollen, den Josef haben. Und sie hat dann gerufen und gesagt, komm mit mir, wir machen eine schöne Zeit miteinander. Der Josef war aber kein Callboy. Der Josef hat gemerkt, dass sein Chef der heilig ist. Und er hat gesagt, das gibt nichts mit uns zwei. Und er hat nicht angeschaut, sondern weggeschaut, hat sich umgekehrt und ist weggelaufen, weggerannt. Dann gibt es natürlich eine kleine Intrige. Frau Potiphar hat wenigstens noch das Kleid verwischt und hat gesagt, der hat etwas mit mir anfangen. Also die gleiche Intrige. Oder eine ähnliche Intrige, wie der David gemacht hat. Das Resultat war, dass der Josef ins Gefängnis eingesperrt worden ist. Doch Gott hat ihn gesehen. Gott hat den Moment gesehen, wo er treu war, wo er standhaft geblieben ist, wo er Kontrolle behalten hat, wo er sich gemäss seinem Wort entschieden hat. Und übrigens, der Josef hat noch keine 10 Gebote gehabt, er hat 400 Jahre vor Mose gelebt. Da war noch nichts in den Stein gehauen gewesen. Und gleich hat er geistlich gehandelt. Josef ist ein Vorbild auf Christus. Der Josef ist wieder aus dem Gefängnis rausgekommen, hat Kontrolle über das gesamte ägyptische Reich bekommen. Über seine Familie und Herrschaft über sein Leben. Er hat Leben gebracht durch seine Handlung und nicht den Tod, wie der David in der ähnlichen Situation. Wir leben immer, wie die Geschichten zeigen, in der Spannung von Trieb und Geist. Wir können dem nicht entfliehen, auch als Christen nicht. Wir leben immer in dieser Spannung. Wir haben den Körper und wir haben den Geist. Und diese Spannung müssen wir aushalten. Geistliche Vorbilder wie der David und der Josef zeigen uns, dass wir das brauchen. Und der Paulus sagt das auch. Denn unsere selbstsüchtige Natur kämpft gegen den Geist und der Geist gegen die selbstsüchtige Natur, so dass ihr auch tut, was ihr nicht wollt. Also es gibt immer wieder Sachen, wo man halt macht, wo man nicht haben wollen, wo man nachher nicht bereut, oder wo man eben mit dem Buß tun, wo man zu Gott gehen und sagen, Herr, das tut mir leid, wo man zu den Menschen gehen und sagen, da habe ich versagt. Das gehört dazu. Die Spannung lässt sich nicht auflösen. Das Spannungsfeld tut sich aber nicht nur im Bereich von der Sexualität auf, sicher. Sexualtrieb ist ein sehr starker Trieb, aber es gibt noch andere, die uns gefangen nehmen können. Zwei davon möchte ich kurz ansprechen. Da. Werden wir gleich ein bisschen lustig, mal auf die Uhr schauen. Ein bisschen Zeit habe ich noch, ich bin gleich fertig. Bier und Pommes. So, ja, da kannst du einfach nicht widerstehen. Hunger und Lust sind ebenso mächtige körperliche Triebe wie Sex. Beim Essen Mass halten ist gerne zu einfach. Vor allem, wenn man mit einer guten Köchin geraten ist. Ja, ja, kann ich etwas davon sagen. Einige von euch vermutlich auch. Während meinem Praktikum als Pastor musste ich verschiedene Aussenstationen gehen. Und in einer hatten wir also ein Treffen gehabt, wo wir immer verschiedene Pastoren zusammengekommen sind. Und dort habe ich einen Mann kennengelernt. Er war geheiratet, sehr, sehr musikalisch. Hat eine liebe, hübsche Frau gehabt. War etwa so gross wie ich. Hat aber 120 Kilo auf die Waage gebracht. Aber war kein Stucki gewesen, ja? Kein Schwinger. Sondern hat den Schwerpunkt einfach ein bisschen tiefer gehabt. Drei Jahre später habe ich den gleichen Mann auf einer Konferenz getroffen. Total eingefallenes Gesicht, bleich, fahl. Bin ich zum anderen und dann habe ich gefragt, was ist mit dir passiert? Du hast ja total abgenommen, bist krank. Dann hat er gesagt, nein, ich bin nicht krank, mir geht es besser denn je. Ich habe eine Begegnung mit Gott. Dann habe ich gesagt, was ist denn passiert? Gott hat mir gesagt, achte auf deinen Körper, er ist der Tempel vom Heiligen Geist. Und als ich das gerafft habe, habe ich angefangen, ein bisschen weniger Bier und Pommes, Hamburger, ein bisschen weniger Fastfood und ein bisschen mehr Sport machen. Und nebenbei hat er gesagt, und es geht auch meiner Ehe jetzt besser. Ich war total überrascht. Das, also viel traue ich dem Geist Gottes zu, aber das hätte ich dem Geist Gottes nie zutraut. Dass ein Mensch so stark verändert ist, ich habe ihn fast nicht mehr gekannt. Aber der Geist Gottes kann uns auch Kontrolle über unser Ess- und Trinkverhalten geben. Eine zweite Sache hier im Hintergrund habe ich so zusammengestellt. Auch der Spieltrieb ist etwas Schönes, mit anderen zusammensitzen, ein bisschen spielen, vielleicht ein Jässli klopfen oder ein Esel machen, wie wir da in der Ferien gemacht haben. Er ist wunderbar. Eine Christin hat mir erzählt, dass sie vor ihrer Bekehrung an jedem Spielautomat, und die hat es dort mal noch fast in allen Restaurants gegeben, musste Halt machen. Zuweilen hat sie sogar extra Geld abgehoben und gewechselt, damit sie an diesen Automaten spielen konnte. Sie sagten, sie sind nicht vorbeikommen. Bei jedem 5 Lieber oder 2 Franken hatte sie das Gefühl, jetzt kommt der Jackpot. Manchmal ist er auch gekommen. Aber meistens sind sie zu Abend total leer heimgegangen. Leer da und leer da im Portemonnaie. Bis sie sich bekehrt hat. Jetzt muss sie das Geld nicht mehr in den Automat hineinlassen. Jetzt schickt sie die Mission. Und da ist viel Geld zusammengekommen für die Mission. Leben in der Freiheit vom Geist. Der Heilige Geist ermöglicht uns ein gesundes Miteinander, bei dem jeder darauf achtet, wie er lebt. Der Heilige Geist ermöglicht uns, dass wir miteinander in Liebe leben können. Dass wir Kontrolle nicht verlieren, sondern Kontrolle behalten können. Die Kraft vom Geist ist extrem stark. Und sie ist mit uns. Sie hilft uns. Ein letztes Beispiel. Ein sehr starkes Bedürfnis für den Menschen ist auch, sich zu erholen und sich zu entspannen und so mit freundlichen, fröhlichen Leuten zusammen ein Glas Wein vor einem Schminefeuer oder vielleicht auch in der Natur zusammen zu trinken. So mit Freunden in der Stube sitzen und austauschen und heitere und andere Geschichten erzählen. Der Körper schreit geradezu nach Bier, Pommes und TV. Das ist die Junggesellen-Variante. Die letzten 4 Jahre habe ich ein junges Paar begleitet, das auf einem Bauernhof lebt. Irgendwann hat mir jemand gesagt, du bei denen kreiselt. Ich glaube, es wäre an dir, dort hinzugehen. Das ist nicht wirklich mein Traumjob. Aber ich bin dann gleich angegangen und habe mal nachgefragt. Und dann ist herausgekommen, dass so die idyllische Familienatmosphäre am Abend total nicht rum ist. Sondern eher das Gegenteil. Sie war sehr stark erschöpft von der Schwangerschaft, vom nächtlichen Aufstehen, vom Stillen, von der strengen Geburt. Und er war gereizt und hat sich auf die Arbeit auf dem Hof zurückgezogen. Fast Tag und Nacht. Es gibt immer etwas zu tun auf einem grossen Bauernhof. Allein. Er war gereizt und genervt. Er hatte ganz stark das Gefühl, als Mann bin ich ja sowieso nicht gefragt. Beide Seelen haben nach einer ungezwungenen Zweisamkeit verlangt. Sie hatten ein tiefes Bedürfnis, haben sich aber unfrei gefühlt. Sehr unfrei. Ihre Beziehung war alles andere als gesund. Schwer angeschlagen. Beide haben sich mit dem Gedanken gedreht, soll ich nicht gleich lieber einen anderen. Nach einem halben Jahr, wo wir zusammen immer wieder uns getroffen haben und auch Kraft vom Wort in Anspruch genommen haben, Jesus ins Zentrum gestellt haben von den Gesprächen und auch Geist Gottes eingeladen haben, haben sie zu mir gesagt, wir gehen an ein Seminar und wir möchten das Wirken vom Geist in unserer verborgenen Familiensituation erleben. Sie sind an ein gutes Seminar gegangen und es hat tatsächlich eine Veränderung gegeben. Ich mag mich an einen Spaziergang erinnern, den wir hatten nach dem Seminar. Sie sind verändert worden, ihre Beziehung, ihr Leben ist verändert worden. Sie haben Freiheit bekommen. In dem Gespräch ist aber ein Licht gekommen, dass sie sich als Spielball von der Sündenlust von ihren Ahnen fühlen. Sein Vater hat wirklich eine schräge Familiengeschichte. Ist geschieden. Ganz komplizierte Geschichte. Wirklich schwierig. Das hat bewirkt, dass seine Frau zeitweise das nicht mehr ausgehalten hat, zu Hause. Und ausgezogen ist, also dem jungen Mann, seine Frau ausgezogen ist, zu der Schwester durchhalten, das nicht mehr aus in dem Haus. Dann haben sie Menschen eingeladen, Leiter, vollmächtige Beter, die in das Haus gegangen sind und mit dem Ehepaar von Raum zu Raum gegangen sind und mit diesen Menschen um Freiheit vom Geist gebeten haben. Und sie sind von Raum zu Raum und haben gemerkt, wie da Befreiung stattfindet. Die Kraft vom Geist vor Ort im Haus, das Wirken vom Geist haben sie erlebt. Sind erneuert worden in dieser Situation. Sie haben gemerkt, wie nicht mehr die Ahnen sie kontrollieren, sondern wie sie selber wieder Kontrolle über ihr Leben überkommen. Der Mann und auch die Frau. Nach einem längeren Prozess, ich rede von 4 Jahren, haben sie gemerkt, dass sie noch mehr von dem Geist in ihrem Haus wollen. Und dann habe ich gefragt, betet ihr miteinander am Esstisch? Wenn ihr zusammenkommt, dann schauen sie mich an und sagen, wir essen nicht einmal mehr zusammen. Nur noch so schnell. Jeder kommt einmal rein und isst rasch etwas. Und ich gesagt, das wäre gut, wenn ihr das würdet ändern. Und im Gespräch haben sie sich nachher entscheiden, dass der Mann wenigstens jeden Abend wieder zusammen mit der Familie dein Essen tut und sie gemeinsam das Vaterunser betet, wo sie dann über den Tisch aufgehängt haben. Sie haben den Geist Gottes eingeladen. Nach und nach hat sich die Familiensituation entspannt. Die Frau hat sich erholt und der Mann hat wieder Hoffnung geschöpft, dass unter der Leitung von dem Geist doch ein neues Familienklima möglich ist. Und es ist tatsächlich möglich gewesen. Sein Beitrag war, wieder aktiv zu Abend zu Hause zu sein und sich um die 3 Buben zu kümmern, auch am Abend. Die Geschichte ist nicht zu Ende. Sie stehen immer noch in dieser Spannung rein. Entweder folge ich dem Gefühl von Angst, Hass, Wut. Oder ich gebe dem Gefühl von Gottes Wort rum, nämlich Frieden, Freude, der Frucht vom Geist, wie wir sie jetzt miteinander angeschaut haben, Treue und gesunde Beziehung oder Selbstkontrolle. Als ich das letzte Mal bei Ihnen war, vor dem Umzug, war das alles ganz anders als das erste Mal, als ich dort war. Ein wirklicher Wandel. Sie hat mich empfangen mit Brot und Wein. Es war kein Abendmahl. Und trotzdem eine fröhliche Feier von der Gemeinschaft, wo sie mir haben können erzählen, dass sie jetzt miteinander sehr schmal eine Familienferie, also es ist nicht eine Ferie, eine Familienreise gemacht haben. Das Bedürfnis nach ungezwungener Gemeinschaft konnte gestillt werden. Kontrolle haben sie wieder gewonnen, indem sie im Geist Gottes ihrem Leben, ihrem Familienleben Raum geben. Ich glaube, der Geist Gottes kann auch uns und wirklich in verworrenen und komplizierten Lebenssituationen wieder Kontrolle geben. Natürlich, dazu müssen wir ihn einladen und uns seinem Reden und Wirken auch aussetzen. Vielleicht habt ihr es gemerkt, da links. Hab Acht auf dich selbst. Mit dem Gedanken möchte ich schliessen. Hab Acht auf dich selbst. Das bemutet uns Selbstkontrolle zu. Der Bus hier auch, Selbstkontrolle. Das ist das Zeichen hier, das Gehlen. Gott mutet uns auch Selbstkontrolle zu. Selbstkontrolle. Hab Acht auf dich selber. Gott schickt keinen Kontrolleur vorbei. Du musst auf dich selber aufpassen. Selbstkontrolle. Er ermächtigt uns durch den Geist, uns selber zu kontrollieren. Timotheus, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen. Wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Darum sage ich euch zum Schluss im Sinn von Jesus, heb ein Auge auf dich. Amen.